die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens.
Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks. Präsentiert von der Talent Pro, dem Expo-Festival für Recruiting, Talent Management und Employer Branding, das vom 4. bis 5. Juni 2025 live in München stattfindet. Das komplette Line-up und alles, was ihr dazu wissen müsst, unter www.talentpro.de. Mein Name ist Alexander Petsch und ich bin der Gründer des HRM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen HRM-Hacks-Folge spreche ich mit Markus Brandt zu Einsatz von Persönlichkeitsanalysen im Recruiting. Markus Brandt ist Gründer des Institut für Persönlichkeit, was er vor 22 Jahren mit Frauke Ion gegründet hat, und ist Experte für Persönlichkeitsanalysen. Hat über 13 Bücher geschrieben, unter anderem das Standardwerk Persönlichkeitsanalyse, ja, unter anderem zweimal den Europäischen Trainingspreis gewonnen, und ich freue mich, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Markus Brandt.
Hallo Alexander, danke für die Vorstellung und schön, wenn du so die Highlights meiner letzten 20 Jahre in zwei Sätze bringst. Das ist immer schön. Die 13 Bücher, muss ich tatsächlich gestehen, viel mit meinem Team oder durch mein Team. Also das ist so als Autor, irgendwann steht dein Name vorne noch drauf, aber das ist alles Teamwork.
Mensch, plauderst du hier so aus dem Autoren-Nähkästchen, ja?
Ja, gerne. Nähkästchen ist ein gutes Stichwort. Ich habe Lust, ich mag Persönlichkeitsanalysen, ich mag das Thema Recruiting und natürlich schön, dass du deine Expertise in mir siehst und lass uns darüber sprechen und das pragmatisch machen mit einem Nutzenwert für die Zuhörerinnen, die Zuhörer.
Ja, du, als ich dich angesprochen habe und gefragt habe, ey Markus, lass uns doch, wir haben schon einen Podcast gemacht zum Thema, ja, generellen Sinn und Unsinn von Persönlichkeitsanalysen, und ich dich gefragt habe, wie schaut's aus, können wir mal was zum Thema Persönlichkeitsanalysen im Recruiting machen? Eigentlich dazu passend die erste Frage, ist denn der Einsatz von Persönlichkeitsanalysen im Recruiting überhaupt sinnvoll?
Da hast du mich als Psychologen natürlich erwischt, weil wir selten Ja oder Nein antworten. Der Einsatz im Recruiting ist unter bestimmten Bedingungen, wie ich finde, total sinnvoll. Aber die Bedingungen sind halt kennenzulernen. Ne? Also welches Tool nutze ich beispielsweise? In welchem Kontext nutze ich das? Wer nutzt das eigentlich? Also auf der Anwenderseite. Wie gehe ich mit den Informationen um? Also wer erfährt das Ergebnis? Also da gibt es so ein paar Rahmendaten. Deswegen ahnst du schon, ja oder nein ist schwierig. Ja, wenn, würde ich mal sagen. Aber lass uns drüber sprechen.
Okay, dann sind wir schon direkt voll im ersten Hack. Ja? Also was müssen denn die Parameter sein, damit ich Persönlichkeitsanalysen im Recruiting sinnvoll einsetzen kann?
Ich glaube, oben drüber muss immer stehen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Wahrheit rausbekomme. Also damit meine ich auch, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Mensch, der das ausfüllt, nicht lügt, zu erreichen zum Beispiel. Oder aber ist das Tool, was ich nutze, überhaupt hilfreich, eine Information zu generieren, die mir bei der Auswahl hilft.
Also, aber jetzt werden alle Anbieter sagen, es ist total sinnvoll, mich zu nutzen. Und ja, ich als Personalanalyse-Laie hätte jetzt gesagt, die Tests müssten aber doch auch so aufgebaut sein, dass man Lügen erkennt oder zumindest es nicht ganz so einfach ist.
Gibt es so gut wie keine. Also von fast alle relevanten Verfahren haben heutzutage nicht sowas wie eine Lügenskala drin. Also es hat sich nicht durchgesetzt, weil die Tests häufig dadurch auch sehr lang machen. Ne? So. Und von daher ist tatsächlich so eine kulturelle Frage, habe ich im Recruiting eine Atmosphäre aufgebaut, in der der Teil der Bewerber, also wir können auch nochmal sprechen, was ist das für ein Recruiting? Sind das externe Bewerber, die ich habe, oder sind das interne Bewerber, also sind das Mitarbeiter? Das ist ja nochmal ein anderer Umgang. Ne? Also ist das schon jemand, der bei mir arbeitet? Das ist eher so ein Development Center vielleicht oder ein Entwicklungspfad. Mit denen muss ich sicherlich nochmal anders umgehen wie ein Bewerber, mit dem ich später nie wieder was zu tun habe. Da gibt es auch Alpha-Fehler, Beta-Fehler, aber da sollten wir gleich drauf zu sprechen kommen. Nee, also erstmal ja, viele Tools sagen, nutze mich gerne im Recruiting. Aber du kannst dir vorstellen, wenn der Bewerber das Gefühl hat, ich muss ein bestimmtes Zielprofil haben, dann werden sich viele die Mühe geben, dieses Zielprofil zu erlangen. Das ist so gut wie nie möglich. Also die meisten Bewerber wissen nicht, wie sie ein Auswahlinstrument belügen, also in welche Richtung. Es ist also kaum auszufüllen, dass ich etwas Besonderes habe oder erscheine, sondern einfach nur, dass ich meine eigene Persönlichkeit verschleiere. Das ist leider ein Fehler, der oft aufkommt, ne? Also warum? Die meisten Bewerber wissen ja gar nicht, was eigentlich gesucht ist. Also die glauben ja, im Recruiting-Prozess zu erahnen, die suchen bestimmt jemanden, der ist total extrovertiert und führt mit einer ganz lockeren, legeren Hand, so der moderne Führungsstil vielleicht, so, ne? So non-direktiv, kollegial, kooperativ. Aber das weißt du ja gar nicht. Du weißt ja gar nicht, ob genau in dieser Position jemand gesucht wird, der eher introvertiert ist und der eher noch sehr formell führt, beispielsweise, ne? Um das mal von dem Kooperativen abzugrenzen. Wo eher eine Führungskraft gesucht wird, die wie so ein Leuchtturm steht, Entscheidungen trifft, geradeaus weitergeht, ne? Also, wen suche ich denn eigentlich? Ich will jetzt keinen Vergleich mit Politikern bringen, aber wir haben ja gerade eine Phase, wo verschiedene Politiker in der deutschen Regierung verschiedene Rollen haben wollen. So, ne? Man weiß ja gar nicht, wer wird wirklich gewählt am Ende des Tages. Und so ist das auch im Recruiting. Ich muss eine Atmosphäre aufbauen, dass der Bewerber weiß, wenn ich jetzt lüge, dann kriege ich ja möglicherweise den Posten, obwohl er gar nicht zu mir passt. Weil er passt ja dann zu der Person, die ich erlogen oder erfunden habe. Und das ist natürlich bitter. Dann kriegst du den Job, der gar nicht zu dir passt. Das muss den Bewerbern klar sein, dass du die Wahrheit angibst und dann, wenn du genommen wirst, auch wirklich auf die Position oder die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass du auf die Position passt. Also diese Atmosphäre muss aufgebaut werden im Recruiting-Prozess. Deswegen geht es in der Regel nicht so, ich schicke eine Bewerbung hin, dann durchlaufe ich vielleicht bestimmte Kriterien im Sinne von, wie viel Berufserfahrung bin ich in der Gehaltsrange, und dann kriege ich sofort einen Analysebogen. Nee, ich würde einen Analysebogen relativ spät einsetzen, wenn ich Vertrauen aufgebaut habe, wenn das erste Gespräch vielleicht stattgefunden hat und wenn dann ganz klar ist, okay, sie gehören in eine engere Auswahl. Zumindest immer dann, wenn es einzelne Jobs gibt. Ne? Wir können gleich mal darüber sprechen, was ist eigentlich bei den Unternehmen, die hunderte von offenen Stellen haben. Die gibt es ja auch, die also kontinuierlich rekrutieren. Dann kann ich ein bisschen anders vorgehen. Ne? Also wenn ich so ein Massenthema habe. Aber wenn ich sehr selektiv bin, nur einen brauche, dann würde ich das Gespräch, dann würde ich die Analyse einbinden in andere Dinge, wie beispielsweise Vorstellungsgespräche oder ein Development Center oder ein Assessment Center.
Mhm. Umgekehrt im High-Value-Recruiting, wo würdest du da sagen, was ist da sinnvoll? Wie würdest du da vorgehen?
High-Volume, okay. Ich möchte einen Fall darstellen, der, glaube ich, sehr viel klar macht. Wir durften eine große Versicherung unterstützen, die, wie glaube ich, fast alle großen Versicherungen immer gute Außendienstmitarbeiter brauchen. Also kontinuierlich Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte. Warum? Da gibt es halt eine große Fluktuation. Und der Kunde kam auf uns zu und sagte, Herr Brandt, Sie sind doch ein Experte für Motive und Motivation, weil ein paar unserer Bücher darüber gingen und andere Geschichte. Haben wir gesagt, ja, klar, lassen Sie gucken, ob wir gut zusammenpassen. Ja, wir wollen mal das Thema Basismotive, Grundmotive, Leitmotive der Bewerber in den Mittelpunkt rücken. Und dafür wollen wir, damals war es das Reese Motivation Profile, also ein Reisprofil, was 16 Lebensmotive erfasst. Da gibt es noch viele andere, aber das war damals der Kunde mit diesem Auftrag. Und dann habe ich gesagt, okay, das brauchen wir im ersten Schritt auf jeden Fall. Eine Analyse, welche Motive denn eigentlich sinnvoll sind. Also wir brauchen so eine Art Soll-Profil. Nee, brauchen wir nicht. Ich weiß, Herr Brandt, ich mache das seit 20 Jahren. Ich weiß, wen wir brauchen. Ich kann Ihnen sagen, welche Motive so jemand haben soll. Ich gesagt, ja, okay, gut, danke für die Erfahrung. Aber momentan funktioniert es ja irgendwie dann doch nicht. Vielleicht haben Sie doch nicht die richtigen Motive. Und Vorschlag, geben Sie mir mal 30 bis 50 Namen von Mitarbeitern im Außendienst, die richtig gut sind. Also, die Sie kopieren wollen. Wenn Sie sagen, diese 50 sind gut, davon hätte ich gerne nochmal 50 oder 150. Dachte, ja, kriegen wir hin. Kriterium für ihn war, Mitarbeiter muss lange dabei sein. also halt nicht nur ein Jahr gut verkauft haben, dann ist er weg, also keine Fluktuation, lange dabei sein und auch lange gute Erfolge haben. Also auch nicht so das erste halbe Jahr super und dann die nächsten 5 Jahre irgendwie so lala, sondern, ne, wie gerade gesagt, lange dabei und auch lange gut. Davon 30 bis 50 habe ich bekommen. Den habe ich den Fragebogen gegeben. Die haben das alle ausgefüllt. Und dann habe ich geguckt, gibt es bei diesen, es waren ein paar 30, die es dann gemacht haben, Motive, die sie so gut wie alle haben. Also könnte man möglicherweise daraus so eine Art Zielprofil machen. Und tatsächlich waren viele Motive so, wie wahrscheinlich der Personaldirektor das auch vermutet hat. Und wenn hier jetzt Zuhörer sind und überlegen, was können denn Motive sein, also Bedürfnisse, Motive sind anstelle sowas wie Bedürfnisse, die ein guter Außendienstmitarbeiter hat, dann werden wir sicherlich alle auf ähnliche Dinge kommen. Also der ist beziehungsorientiert, also er sucht gerne Menschen, er ist eher machtorientiert, also er sucht schnelle Ergebnisse, möchte Entscheidungen voranbringen. Ganz viele sind statusorientiert, also auch materiell, ne, motivierbar. Ganz viele, weil ich gerade mal was nur noch die Themen waren, ganz viele waren überraschenderweise familienorientiert. Also Familie war ein wichtiger Wert. Das war neu für die, damit haben die nicht unbedingt gerechnet. Es gab noch so ein paar Motive, also Rache, also gewinnen wollen war so ein Thema. Ordnung fand ich ganz spannend. Ich dachte ja, die müssen flexibel sein. Nee, die guten Außendienstmitarbeiter im Versicherungssegment müssen heutzutage gründlich sortiert, ordentlich, pünktlich, gewissenhaft und solche Dinge sein. Da habe ich mir erklären lassen, weil das so ein riesen Verkaufsboost an Dokumenten ist heutzutage, ne, die sie alles Mögliche ausfüllen lassen, unterschreiben müssen und so. Das war früher ein bisschen anders. So, und dann kommen wir aber zu einem Punkt. Das ist, wir nennen das Ruhe oder emotionale Stabilität. Im Fachjargon können wir das Neurotizismus nennen, aber wir belassen es mal bei emotionale Ruhe und Stabilität. Und ich frage dich mal, Alexander, weil ich die anderen nicht fragen kann, glaubst du, ein guter Außendienstmitarbeiter einer Versicherung, sollte der stressfest sein oder sollte der eher stresslabil sein? Also resilient oder eher leichter verletzbar?
Ja, ich hätte gesagt, der muss irgendwie ein bisschen stressresistent sein, weil der ist ja unterwegs und hat täglich andere Herausforderungen. Und
genau das haben alle gedacht. Ich ehrlich gesagt auch am Anfang. Ne? Deswegen haben die jahrelang die Leute eingestellt, die stressfest sind, also die wenig ängstlich sind. Jetzt habe ich aber diese paar 30 Profile von den wirklich guten Leuten und die sind alle eher labil, die sind alle eher ängstlich. Die suchen alle eher die Sicherheit, als dass sie sich in der Unsicherheit wohlfühlen. Und ich so, wundert mich? Da habe ich mit den Leuten gesprochen, habe gesagt, wie kann es sein, dass du in deiner Rolle auch hochprovisioniert bezahlt meistens. Ne? Das ist ja auch so ein Thema. Die haben ein kleines Festgehalt und die kriegen nur bei Erfolg Geld. Wie kann es sein, dass du so lange den Job machst und so lange erfolgreich bist? Dann habe ich 3 Antworten gekriegt, die sich durchgezogen haben. Und die haben mir ziemlich viel klar gemacht. Erstens, natürlich bin ich fleißiger als diese stressfesten Leute, die ja manchmal sagen, ach, im Januar gehe ich erstmal Skifahren, im Februar ist Karneval, im März ist Ostern, im April weiß ich nicht was, und dann fange ich irgendwann mal später an. Die sagen, nee, ich habe ehrlich gesagt von Beginn des Jahres an Schiss, meine Zahlen nicht zu erreichen. Also diese innere Angst, nicht gut genug zu sein, die führt mich zu Fleiß. Das heißt, ich arbeite mehr als die anderen. Ich sagte, okay, kann ich nachvollziehen. Das Zweite ist, ich kündige natürlich nicht meinen Job, weil ich habe ja Angst, keinen neuen zu kriegen. Das heißt, dieses Thema Fluktuation haben wir damit in den Griff bekommen, dass die Ängstlichen lange dabei bleiben in der Organisation. Jetzt kommt der dritte Grund, der mir am meisten Leuchten in die Augen gebracht hat. Das war, Herr Brandt, was verkaufen wir denn? Was ist denn unser Produkt? Ah, Sicherheit. Ja, ich brauche so viel Sicherheit in meinem Leben, deswegen mag ich einfach mein Produkt. Ich mag für eine Versicherung zu arbeiten, Menschen Sicherheit zu geben. Ich sitze auch manchmal beim Kunden am Küchentisch und will dem eine Berufsunfähigkeit oder sowas verkaufen. Und ich habe ein schlechtes Gefühl, wenn ich den nicht mit einer Versicherung heute Abend rauslasse. Weil morgen fällt ihm ein Dachziegel auf den Kopf und die Familie ist arm. Nee, ich liebe Sicherheit, ich liebe unsere Produkte, deswegen gehe ich jeden Tag raus und liebe meinen Job, weil ich was der Menschheit was wirklich Gutes tue. Und dann wurde mir der Unterschied klar, dass die Menschen, die sehr angstfrei sind, die Verkäufer vor allem, die können eigentlich alles gut verkaufen. Die kannst du auch ins Autohaus stellen oder an den Flughafen für eine Kreditkarte. Wir kennen all das. Aber da, wo es um Sicherheit geht, da fühlen sie sich wohl. Dann war uns sehr schnell klar, es muss eine Passung sein zwischen der Persönlichkeit und dem Produkt. Ich kann keinen bei Porsche reinstellen, wenn dem materieller Status egal ist. Dann hat er nicht das Feeling für das Auto. Ich kann bei idealerweise keinen Kellner einstellen und natürlich auch keinen Koch, dem Essen nicht als wirklich wichtiges Motiv wichtig ist. Verstehst du? Also das Thema Persönlichkeitsstruktur muss auch zu dem Produkt passen. Und das reicht nicht, dass ich mir in 20, 30 Jahren Berufserfahrung einbilde, zu wissen, welche Motive meine guten Leute haben. Weil da haben wir einfach so einen Gedankenfehler. Also ich ja auch, aber er halt auch. Und die haben halt die angstfreien Leute eingestellt und die waren nicht so fleißig, nicht alle natürlich, aber viele davon, die sind früher gegangen, weil die gesagt haben, ach, wenn ich hier kann, wenn ich mir hier nicht gefällt, ich kriege irgendwo wieder einen Job. Und haben halt das Produkt nicht so sehr in ihrer DNA gehabt. Das fand ich ganz spannend. Und hat da wirklich dazu geführt, dass die diese Assessment Center geändert haben und auch so Stresstests drin hatten. Und tatsächlich, wer beim Stresstest auffällig war, der hat eher ein Sternchen gekriegt nach dem Motto, ja, da könnte gut passen. Und früher wurden die ausselektiert. Ja. Und damit sind wir beim Alpha- und Beta-Fehler, den ich vorhin schon mal gesagt habe. Fast alle Recruiter, also die Profi-Recruiter wissen das natürlich, aber manche machen das ja nebenbei, weil sie so viele andere Jobs im HR oder in der Geschäftsführung haben. Alpha-Fehler kennt jeder. Ich habe den Falschen eingestellt. Was machst du dann, Alexander? Du stellst fest, ich habe einen Mitarbeiter eingestellt nach einem halben Jahr. Passt doch nicht.
Ja, ich freue mich, dass ich eine Probezeit habe und hoffentlich innerhalb dieser herausgefunden habe.
Ja, idealerweise ja. Wenn du Pech hast, ist es zu spät oder du hast zu kurze Probezeit. Aber ja, ahnt es, den muss man freisetzen oder den kann man freisetzen. Das kostet vielleicht Abfindung. Das kostet natürlich verlorene Zeit und sowas. Das kostet Geld. Aber du konntest diese Entscheidung revidieren. Der Beta-Fehler ist, du hast den Richtigen vor dir sitzen oder die Richtige, kennst es nicht und nimmst die nicht, die Person. Die wird sich nie wieder bei dir bewerben und die geht zur Konkurrenz und startet dadurch. Genau das war bei der Versicherung der Fall. Die hat so viele ängstliche Leute gesagt, nee, du bist ja ängstlich, dich nehmen wir auf keinen Fall. Die gehen zur nächsten Versicherung, kriegen möglicherweise da einen Job und performen über Jahre sehr gut. Beta-Fehler, nicht wieder gut zu machen. Also, long story short, macht im Recruiting eine ordentliche Analyse, wen wir eigentlich brauchen. Es braucht ein wirklich stabiles Sollprofil und nicht, weil der Chef sich hinsetzt und sagt, ich mache das schon seit 20 Jahren, ich weiß, wen ich brauche. Ne, macht eine Critical Incident Technique, so nennt sich das CIT, wer das mal googeln will. Und das heißt zum Beispiel, welche kritischen oder welche relevanten Kriterien muss ich erfassen? Dazu kann ich entweder die Menschen fragen oder in dem Fall messen, die das schon seit Jahren oder Jahrzehnten machen. Also wen will ich eigentlich kopieren? Dazu kann ich aber auch beispielsweise die Kunden fragen. Wen suchst du eigentlich als Ansprechpartner? Also wenn ich in einer Dienstleistung oder sowas bin. Ne? Ich kann das mit den Produkten oder mit den Services, die ich habe, abgleichen. Wir haben mal für Starbucks gearbeitet, fällt mir gerade ein. Starbucks mit der Geschäftsführung. Und da ging es um das Thema Status, also was Elitäres, was Besonderes. Auch hier frage ich dich nochmal, was glaubst du, ist schon lange her, deswegen kann ich das nennen, Geschäftsführer sind schon lange alle nicht mehr bei Starbucks, was glaubst du, wie haben die über ihr Profil gedacht, über ihr Produkt gedacht? War das ein Hochstatusprodukt oder ein Niedrigstatusprodukt?
Also ich glaube, Starbucks ist ein Hochstatusprodukt.
Die Geschäftsführer haben durch die Bank gesagt, Herr Brandt, wir verkaufen Kaffee. Das ist doch nicht hochwertig. Das ist Kaffee. Ja, 6 Euro der Becher, aber das ist Kaffee. Das heißt, die sind mit einem Mindset reingegangen, dass sie ein ganz einfaches Produkt hatten. Aber alle Kunden reagieren wie du. Starbucks ist der König unter dem Kaffee. Das ist was total Elitäres. Guck mal, wer sich bei Starbucks reinsetzt. Also wenn ich mal, also bei uns gibt es einen Starbucks in der Nähe von der Uni, da ist nicht der Sportstudent drin, sondern da ist der Jura- und BWL-Student drin, der sich freut, dazu zu gehören, zu so einer gefühlt elitären Gruppe, sich das leisten zu können. Also in der Außenwahrnehmung ist Starbucks sicherlich Hochstatus, aber im Recruiting haben sie das nicht verstanden. Ne? Solche Leute einzustellen, die Bock haben, weil sie auch sagen, ich habe ein besonderes, ja, man kann schon sagen, also elitär im positiven Sinne. Ne? Also nur eine Minderheit kann oder will sich das leisten. Und dann muss ich natürlich solche Läden auch ausrichten. Ne? Das heißt, ich kann die Preise sogar ein bisschen hochsetzen, weil ich dann genau noch exakt in dieser Zielgruppe bin. Ich schreibe einen Namen auf den Becher. Ich habe geile Ledersitze. Ich habe als allererstes WLAN drin. Das hat hier mittlerweile jeder. Aber vor 10 Jahren war Starbucks der erste mit WLAN für allen frei. Und solche Dinge. Und das war den deutschen Geschäftsführern dadurch klarer, weil sie gemerkt haben, dass wir Leute brauchen, die das als etwas Elitäres, etwas Tolles sehen. Ne? So.
Also diese kulturelle Passung, glaube ich, ist das nennen.
Schöner Überbegriff. Kulturelle Passung, aber ja, muss gucken, was wir unter Kultur verstehen. Hier würde ich eher sagen, motivationale Passung. Mhm. Also oben drüber steht natürlich Job Person Fitting, das ist klar, das sagen alle Recruiter. Aber was ist denn eigentlich die Person? Also was messe ich denn an der Person, was ich habe? Und da kann ich ja viele verschiedene Dinge messen. Da muss ich halt gucken, was will ich erfassen? Wenn du einverstanden bist, kann ich die mal grob unterteilen, die Recruiting-Tools oder die Analyse-Tools.
Gerne.
Ist das von Interesse?
Ja, auf jeden Fall.
Okay, gut. Ich arbeite gerne mit 4W-Fragen an der Stelle und nenne das Ganze so ein Zwiebelmodell. Also, weil wir Menschen ein bisschen wie eine Zwiebel sind. Es gibt einen Kern und dann gibt es so ein paar Schichten und dann gibt es außen eine Schale. So, ne? Und Alexander, der Kern ist oft was ganz Zentrales. Also aus so einem Schalottenkern wird ja keine Gemüsezwiebel. Ne? Weißt du genau, aus der Schalotte wird eine Schalotte. Wir wissen nur nicht, wie groß die wird oder wie die aussieht, weil es kommt darauf an, wie viel Wasser, wie viel gute Erde, wie viel Sonne. Und so ist das bei uns Menschen auch. Es gibt einen Kern und wir nennen das in der Psychologie, mittlerweile übrigens auch in der ganzen neurobiologischen Forschung, spricht man von Motiven. Motive sind offensichtlich aus einer psychologischen Betrachtung der kleinste, tiefste Nenner von einem Menschen. Also warum mache ich etwas? Ich habe gerade ein paar Beispiele gebracht. Gibt es tolle Tools drumherum. Meistens basiert das auf den Forschungen von Professor Stephen Rees aus den USA, der leider jetzt ungefähr vor 10 Jahren verstorben ist. Aber der hat viel, viel dazu gemacht. Warum mache ich etwas? Die nächste Schale, Facette oder Schicht, ist eher die Frage, wofür stehe ich denn eigentlich ein? Also was will ich erreichen in meinem Leben? Was ist meiner Meinung nach wertvoll? Oder ein bisschen Wortspiele, was hat sich denn bewährt für mich? Wird anders geschrieben als Wert, wissen wir, aber kann man sich, glaube ich, ganz gut merken. Das heißt, wofür möchte ich einstehen? Und da sind wir bei der kulturellen Passung, weil Kultur das Ergebnis von Werten ist. Und Werte sind im Gegensatz der Motive, die ich gerade besprochen habe, sehr veränderbar. Also Werte ändern sich im Leben. Nicht übers Wochenende, aber über die Zeit, über die Jahre, je nachdem, welche Erfahrung ich gemacht habe, wo ich an meine Grenzen gestoßen bin, wo ich immer wieder vor die Wand gelaufen bin. Normalerweise ändern sich dann meine Werte und damit meine Lösungsparadigmen. Und damit kann ich Dinge dann wieder neu erreichen. Also, ne, ihr kennt das, wenn du immer das Gleiche tust und einen Unterschied erwartest im Ergebnis, dann Einstein hat das dann mal wahnsinnig gemacht. Also Werte verändern sich und auch das kann ich im Recruiting messen. Und dann kann ich gucken, ob die Werte des Mitarbeiters zum Beispiel passen mit der Wertekultur, die ich in der Organisation habe. Wenn du eine Passung möchtest, Achtung, im Recruiting gibt es in letzter Zeit immer wieder so ein tolles Wort, the perfect mismatch. Also es kann mal total relevant und wichtig sein, eine Person einzustellen, die andere Werte hat als die, die ich in meinem Team habe, weil ich mein Team weiterentwickeln möchte. Ich brauche im Fußball gesehen mal jemanden mit einer anderen Spielkultur als die, die ich jetzt schon habe, um die ganze Mannschaft irgendwie nach vorne zu bringen. Perfect Mismatch. Ist manchmal ein bisschen heikel, ne? Weil ich muss natürlich als Geschäftsführer oder als Führungskraft das auf dem Schirm haben. Die braucht Support. Man sollte das verbalisieren und zu sagen, wir bringen mal jemanden ein, der die Welt anders sieht. Mal gucken, wie wir damit klarkommen. Also auch wichtig. Hier sind wir Werte. Dritte, wie mache ich das denn eigentlich? Das, was ich mache? Da sind wir bei den Persönlichkeitsanalysen, die quantitativ am häufigsten genutzt werden. Jeder kennt das, nicht jeder, aber viele kennen so DISC oder Persolog oder Insights oder MBTI und Golden Profiler, TMS und so weiter und so weiter. Da gibt es jetzt ganz viele. Und die erfassen relativ oberflächliche Dinge, wie ich etwas mache, also eher extra oder introvertiert, eher rational, emotional, finde ich im Recruiting häufig viel zu kurz gegriffen. Viele von den Tools sagen auch tatsächlich, nee, bitte benutze mich nicht im Recruiting, weil das einfache Modelle sind. Ich will nicht sagen schubladig, aber sie versuchen halt etwas Typisches rauszufinden und versuchen dann die Vielfalt eines Menschen runterzubrechen in wenige Typen. Ich liebe diese Tools, weil die einfach sind, simpel sind, weil die so eine Einstiegsdroge sind. Aber ich muss gucken, in welchem Kontext. Also bei der Teamentwicklung gerne und so. Oder tatsächlich, als ich Single war, Speed-Dating, habe ich das auch genutzt. Dann wusste ich halt, nach 2 Minuten hatte ich ein Gefühl dafür, ist vor mir jemand extra-introvertiert, rational-emotional. Da gibt es so Farbmodelle dahinter. Wenn du auch jetzt Speed-Dating-Recruiting nennst, dann ist es gut. Aber im Job würde ich es nicht machen. Und lass mich das vierte nennen, dann sind wir mit meinem Zügelmodell durch. Und das ist die Wirkung von einem Menschen. Wie wichtig ist denn das eigentlich? Also im Außenauftritt zum Beispiel, im Vertrieb kann das sehr relevant sein. Auch für eine Führungskraft, die hat Wirkung. Ein Chefarzt hat eine Wirkung in der Klinik. Also wie wichtig ist mir die Wirkung? Und da bin ich eher so auf der Fähigkeitenebene. Also wie wirke ich mit meiner Sprache? Wie wirke ich mit meinem Körper? Wie wirke ich mit meiner Ratio? Ne? Also bin ich sehr analytisch oder wirke ich sehr analytisch, sehr rational, sehr strategisch und möchte ich so wirken? Das kann also in manchen Jobs auch spannend sein. Achtung, das ist natürlich am leichtesten veränderbar. Also ich kann ja, wenn ich meine Wirkung verändern möchte, meinen Kleidungsstil ändern. Und schon habe ich eine andere Wirkung. Also das ist auch selten im Recruiting von Hilfe, weil das leicht veränderbar ist. Das ist dann, wenn ich jemanden eingestellt habe und möchte so ein bisschen feilen, ne, an ihm. Also ich möchte sagen, ich möchte einen Auftritt ändern.
Heißt also, du sagst eigentlich der Kern jetzt der Charlotte, ne? Eigentlich die Motive ist das, was eigentlich am spannendsten ist, oder?
Ja, es ist am tiefgreifendsten. Ne? Wir sagen, in der Psychologie ist es nicht veränderbar. Also ich kann mein Verhalten ändern in einer bestimmten Situation und ich bin auch nicht Opfer meiner Motive. Also ich kann mich auch mal gegen meine Motive verhalten natürlich. Aber in der heutigen Zeit, wo wir alle versuchen, beruflich auch glücklich zu sein. Also früher hat man gesagt, der Erfolgreiche wird glücklich. Heute sagen wir ja, der Glückliche wird erfolgreich. Das heißt, wir haben ja so ein Luxusproblem, dass wir glauben, dass der Beruf uns Freude machen soll. Also frag mal meine Eltern. Einer war ein kleiner hierarchisch ein kleiner Bundeswehrsoldat. Und da ging es in den 60er, 70er Jahren nicht darum, dass mein Job mich zufrieden macht. Ich mache das, was ich halt gelernt habe. Dann meine Mutter war Schuhverkäuferin, da ging es auch nicht darum, dass der Job sie ausfüllt. Heute aber, Alexander, bei dir wird es genauso sein, bei deinen Mitarbeitern und bei mir und unseren Kollegen auch, möchte ich einen Beruf machen, der mir Freude macht. Und dann, glaube ich, mache ich den auch gut. Ne? Work-Life-Balance und all diese Dinge, psychische Gesundheit. Und dann, das kann ich damit erfassen. Mhm. Ne? Das kann ich damit erfassen. Ich muss dann aber auch tatsächlich, und damit kommen wir nochmal zu Beginn des Gesprächs, klar haben, dass derjenige nicht lügt. Weil sonst kreuzt er irgendwas an, was er glaubt, ihn motivieren sollte. Ne? So, und das ist so. Das war zum Beispiel bei der Versicherung total klar. Die haben gesagt, Herr Brandt, wir suchen ja Dutzende, Hunderte von Stellen. Und bei uns ist klar, die Leute müssen nicht lügen, sondern die können eigentlich, kann ein guter Außendienstmitarbeiter zu jeder Versicherung. Also wissen die ganz genau, ich gucke jetzt hier, was suchen die für einen, was ist das für eine Versicherung, was ist das für ein Job, was habe ich für Möglichkeiten da? Und dann glaubten sie, dass wenig gelogen wird. Das war auch jetzt meine Erfahrung in dem Case. Die haben übrigens später noch die Azubis danach ausgewählt. Das fand ich total schön. Ne, weil sie meinten, Motive lassen sich aber, also Fluktuation lässt sich aber jemandem erkennen, wenn du schon 20 Jahre arbeitest und bist bei deinem 8. Unternehmen, da hast du einfach ein fluktuatives Verhalten. Aber so ein Azubi mit 16, 17 nach der Schule, da weißt du ja noch gar nicht, ob der eher ein Springer ist oder ob der dir treu bleibt. Und da so eine Profilanalyse zu machen mit 16, 17-Jährigen und dazu zu erfassen, eine Persönlichkeitsfacette, die stabil bleibt, mega. War total erfolgreich für die. Die hatten danach ganz wenig Abgänge von ihren Azubis. Früher ist halt jeder zweite gegangen. Ja, haben sie 3 Jahre ausgebildet und dann ging er zur anderen Company. Da hast du dich ja ganz schön geärgert.
Ja, spannend.
Die Zeit rast. Was hast du noch für spannende Fragen für unsere Zuhörer? Ich komme so aus dem ich bin so im Erzählen, habe ich das Gefühl. Ich
versuchen wir noch mal ein bisschen an der Ex anzufangen. Was würdest du sagen, so im Recruiting nochmal, worauf musst du achten? Wie gehst du vor? Also ich habe mir jetzt auf jeden Fall ein dickes Kreuz hintergemacht. Also ein Soll-Profil sozusagen zu definieren. Ja, also wirklich sich da Zeit für nehmen, glaube ich, genau zu evaluieren, was suche ich eigentlich? Ja? Und da nicht auf das Bauchgefühl zu achten, sondern wirklich halt zu evaluieren, was suche ich wirklich? Das war so eines der Sachen, die mir hängen geblieben sind. Dann natürlich den richtigen Test verwenden. Das ist, glaube ich, für viele sehr schwierig. Also das sehe ich aber auch bei unserer Fachschrift.
Wenn ich da rein darf, Alexander, ausprobieren. Ne? Also es gibt ja viele Überblickswerke. Weiß nicht, ob unsere Zuhörer dieses Thema der Persönlichkeitsanalysen kennen. Es gibt ja so ein Kompendium, das ist kostenfrei nutzbar unter der Domain. Kannst du ja auch, wenn du magst, auch in die Shownotes packen, persönlichkeitsanalysen.de. Und da kann man auch einfach mal Tests ausprobieren. Also Achtung, Tests. Eigentlich ist der Begriff Test gar nicht so gut im Deutschen, weil Test kann man auch durchfallen irgendwie, so ein Englisch-Test, ne? So ja, nein, Führerscheintest. Wir sprechen eigentlich lieber von Analysen oder von Evaluationen, obwohl der Begriff auch nicht so leicht auszusprechen ist. Aber lass uns bei Analysen bleiben, dann kann man nicht durchfallen. Probieren Sie das aus, ne? Oder probiert ihr das aus, liebe Hörer, und guckt, ob ihr euch darin wiederfindet und ob die Kriterien, die da erhoben wurden, euch helfen würden, den richtigen einzustellen oder den richtigen auszusortieren. Ne, das ist ja auch schon mal hilfreich. Ne? Mhm. Wenn man sagt, ich hatte ein super Vorstellungsgespräch, der ist total sympathisch. Ne? Und dann sind wir beim Versicherungsfall von vorhin. Die haben die Sympathischen eingestellt, aber halt, das waren die, die früh gegangen sind oder die nicht lange gut performt haben. Also Sympathie ist leider natürlich immer noch diese Nasenfaktor-Chemie, der ein zu großes Gewicht hat.
Ja, gibt es sonst noch einen Hack zum Schluss, wo du sagen würdest, im Recruiting bitte, darauf achten oder nicht machen?
Vielleicht 2. Bitte nicht isoliert einsetzen. Ne, also so eine Analyse nicht zu viel Macht geben, sondern beispielsweise im Development Center, wenn man schon die Mitarbeiter hat und man überlegt, wie gehen sie weiter, viel das Gespräch suchen, die Leute fragen, wie sie ihre eigene Zukunft sehen. Also das sollte ein Begleitinstrument sein. Ne? Nicht zu viel in diese Zahlen und Ergebnisse rein interpretieren, bitte. Das ist zumindest mein Ansatz. Und dann, fool with the tool is still a fool. Wenn ihr Persönlichkeitsanalysen einsetzt, holt euch einen Profi an Bord. Also entweder werdet bitte Profi, also lasst euch ausbilden, nutzt das, kommt in die Übung damit. Oder aber holt euch einen guten Partner, der viel Erfahrung mit dem Modell hat. Ihr müsst mit dem Menschen gut auskommen, weil das wird viel Kontakt sein, viele Gespräche. Also so eine Persönlichkeitsanalyse mit einem unsympathischen Anbieter macht dann auch keinen Spaß. Tatsächlich. Also da muss Erfahrung sein und mal Case Studies reinholen. Wo habt ihr es benutzt? Gib mir Referenzen. Ich möchte gerne mit den Referenzen sprechen. Fragt in den anderen Unternehmen, wie habt ihr das eingesetzt? Was waren eure Fehler? Weil die Fehler müsst ihr nicht auch noch machen. Was hat gut funktioniert? Was hat der Spaß gekostet? Wobei die Kosten gerade im Recruiting wirklich, Achtung, was sage ich? Sekundär sind, weil Recruiting-Fehler sind einfach viel, viel, viel teurer. Ob das Ding jetzt 80 Euro oder 280 kostet, das spielt am Ende des Tages keine große Rolle, weil ihr Entscheidungen trefft, die immer Zehntausende von Euros, in manchen Positionen auch sechsstellige Beträge hat. Dann spart nicht daran, dass ihr sagt, jetzt habe ich aber nicht ein paar hundert Euro pro Bewerber oder
wenn was musst du als Budget ist. Mitbringen, um einen sinnvollen Test zu kaufen?
Nur das Verfahren isoliert liegen die rund um 100 Euro. Ne? Ein paar 80, ein paar 150. Es gibt auch hochpreisige 250, wobei ich das Gefühl habe, dass die richtig hochpreisigen das machen, um Qualität, eine Qualitätsvermutung aufzubauen. Also was teuer ist, muss gut sein. Ich erinnere mich gerne an eine große Bank, die hatte so drei Kategorien. Top-Management hat das teuerste gekriegt, ich nenne den Namen jetzt nicht. Mittelmanagement hat sowas für 100 Euro bekommen und das untere Management so für 29, 35, so war das damals so der Einkaufspreis. Da dachte ich schon so, puh, das ist aber auch eine spannende Kultur hier. Ne? Da haben wahrscheinlich auch die Manager kriegen noch ein anderes Essen als die Mitarbeiter. Es gab ja früher immer tatsächlich unterschiedliche Kantinen. Das ist nicht mehr die Kultur, die heute oft gefragt oder gelebt wird. Aber ja, 100 Euro sind oft weg. Aber du, wenn du sagst, ich mach das jetzt mal 100, ich habe jetzt mal 100 Profile oder 200 Profile, dann bist du natürlich schnell auch wieder in anderen Preisen. Ne? Das ist klar. Und das ist jetzt nur der Profilpreis. Dann brauchst du ja in der Regel noch einen Experten, den du dazu nimmst, mit einem ordentlichen Tagessatz oder sowas. Wenn du das Ergebnis, also entweder lasst ihr euch selber qualifizieren, ne, also ausbilden, das sind oft 2-3-tägige Ausbildungen, dann Erfahrung sammeln, oder ihr kauft einen Experten ein und lasst euch von dem so parallel ein bisschen ausbilden, also so on the job, ne, mal Projekte mit dem machen, der das lange gemacht hat. Also das sind natürlich auch nochmal Nebenkosten, die zu sehen sind. Und dann halt Rückmeldegespräche, das kostet dann aber eher Zeit, ne, also dem Bewerber zu sagen, was kam da raus. So, ne? Und Achtung, da kannst du mega KIs schon nutzen. Ne? Also wir sind natürlich, wir kriegen hier keinen Podcast mit Lifehacks ohne KI, Alexander. Es gibt schon richtig gute, weiß nicht, ob die Zuhörer sowas kennen wie PodLM oder NotebookLM. Das sind gerade so gehypte KI-Tools, wo du die Grafik oder das Ergebnis einer Persönlichkeitsanalyse hochlädst. Also sagen wir, wir sprachen ja vom Risk Profile zum Beispiel. Das lädst du hoch, sind 16 Motive, dann drückst du auf den Knopf und dann unterhalten sich zwei Menschen in Anführungsstrichen, natürlich zwei KI-Menschen, Stimmen, unterhalten sich und sagen dann, hey, kennst du eigentlich den Alexander Petsch? Ja klar, mit dem hatte ich ein neues Projekt. Das hat total Spaß gemacht, weil der hat so ein hohes Ordnungsmotiv, der war immer pünktlich und glaubwürdig und gewissenhaft. Ja, so habe ich das auch erlebt. Und mit seinem hohen Machtmotiv ist er immer direkt reingegangen in das Thema, was wir brauchen. Wir haben nicht viel Zeit verloren. Ja, mir ist das auch aufgefallen. Sehr zweckorientiert, der Alexander. Ich liebe ihn dafür. Also dann unterhalten sich zwei Leute über dich. Das schaltest du nicht ab. Das dauert für den Anbieter 30 Sekunden, die Grafik hochzuladen, auf die richtigen Knöpfe zu drücken. Und das kannst du dem Bewerber geben zum Beispiel. Ne? Dann freut er sich, dass er ernst genommen wurde. Sein Ergebnis ist wirklich kurzweilig. Diese KIs sind noch nicht perfekt. Die würden dann vielleicht noch Alexander sagen statt Alexander, weil das natürlich Amerikanisierte sind. Aber da geht die Richtung hin. Also wir müssen gar nicht mehr so viel Manpower reinsetzen. Also ein gutes Tool, bisschen KI-Unterstützung, glaube, das wird, ja, da haben wir eine spannende Entwicklung. Ich wollte gerade sagen, das wird Spaß machen. Achtung, natürlich ist der Mensch, der mit dir das bespricht, immer noch wertvoller. Aber im Recruiting habe ich vielleicht nicht, wenn ich 50 Bewerber habe, kann ich nicht jedem eine Stunde Auswertungsgespräch schenken. Aber mit so einer Auswertungssoftware, mal gucken, wo die Reise hingeht.
Cool. Ist das dann die Auswertungssoftware des Anbieters oder ist das...
Also das, was ich jetzt geschildert habe, nicht. Aber über kurz oder lang werden diese Anbieter nicht drum herum kommen, das dann auch anzubieten. Mhm. Ja, so, am Anfang kostet das vielleicht noch Geld, aber irgendwann wird das kein Geld mehr kosten, weil es jeder machen kann. Also guck dir die Entwicklung von Google an oder sowas. Ne? Mhm. Also das wird, oder von anderen Tools, die am Anfang mal noch Geld bezahlt haben. Und jetzt ist es alles irgendwie Teil von so einer Subscription-Model. Also du zahlst ein bisschen was jeden Monat und dann kannst du das vielfach nutzen. Lass uns mal in einem Jahr nochmal drüber sprechen, KI im Recruiting oder KI in Persönlichkeitsanalysen. Ich glaube, dann haben wir schon viel mehr Cases darüber.
Ja, sehr spannend. Markus, herzlichen Dank für deinen Input. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und habe wieder einiges dazugelernt. Danke, dass du heute bei uns warst.
Danke für die Einladung. Schön, dass du das Thema so ernst nimmst und in eure HRM-Hacks reinbringst. Gerne wieder. Ansonsten sehen wir uns im Sommer in München. Würde mich freuen. Also du bist ja auf jeden Fall da. Mal gucken, ob ich das in meinen Kalender kriege für die schönen Messen, die du so ins Leben rufst.
Ja, Talent Pro auf jeden Fall 4. und 5. Juni. Und wenn ihr die heutigen Hacks nochmal nachlesen wollt, dann einfach auf hrm.de gehen. Da findet ihr sowohl mehr Infos zu Markus Brandt als auch die Zusammenfassung unseres heutigen Podcasts. Glück auf und bleibt gesund. Und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.